Ganz kurz. Bist du gemutet?
Hallo und herzlich willkommen zur 238. Folge des Erstsichtung-Podcast. Heute ist der Georg dabei.
Hallo.
Und der Dani.
Hallo.
Und wir haben diesmal wieder drei Filme am Start. Irgendwie schon sehr aktuelle Filme, aber andererseits ist auch der Hype und das Interesse schon so ein bisschen raus. Zumindest für mich finde ich dieses, das waren halt so Filme, wo man schon drauf gewartet hat. Also ich zumindest habe da irgendwie schon drauf gewartet, auf einige davon. Und dann irgendwann ist das Thema auch durch. Aber vielleicht ist es ja in dem Fall ganz gut, weil wir jetzt so eine Meinung dazu haben. So eine relativ feste, denke ich. Und dann kann man das ganz gut besprechen.
Stimmt, das ist schon ja ein bisschen gesetzt, das Ganze.
Genau. Ich würde gleich direkt anfangen mit Dune oder Dune oder Der Wüstenplanet 2. Das heißt gar nicht so. Genau. Genau. Und das ist von Denis Villeneuve. Also Denis Villeneuve ist ja wieder Regisseur, wie beim ersten Teil oder der ersten Neuverfilmung dieser Romanreihe. Und worum geht's? Und das hätte ich mir jetzt nochmal rauslesen können. Also es ist halt wirklich eine direkte Fortsetzung. Also es geht exakt dort weiter, wo der erste Teil aufgehört hat. Das heißt, es bringt wirklich nichts, irgendwie mit dem zweiten anzufangen oder so. Ich würde sagen, das geht so in die Richtung, so wie bei Herr der Ringe, dass man schon den ersten Teil gesehen haben muss, ja, um weiterzuschauen. Mhm. Und es im Fokus ist wieder der Paul Atreides, der eben von diesem Atreides-Haus der Erbe quasi ist, und der ist gemeinsam mit seiner Mutter bei den Flamen dort gelandet, und die ziehen jetzt so ein bisschen durch die Wüste und versuchen irgendwie ja, so dort Halt zu finden und mal die ganze Situation abzuchecken und sich auch so vorzubereiten, was die jetzt machen gegen die Harkonnen, weil die haben ja angegriffen am Ende des letzten Filmes, und es geht dann auch ganz viel darum, ob jetzt der Paul wirklich dieser Messias eben ist, diese legendäre Figur, ob der das ist, dieser Erlöser von diesem Fremenvolk, oder nicht. Und dann gibt es da halt verschiedene Gruppierungen auch innerhalb dieser Fremen. Also die Fremen, für die jetzt das nicht mehr so genau wissen, das sind halt diese quasi Ureinwohner auf diesem Planeten Arrakis. Und ja, die haben halt diese Sage, dass da jemand kommt und die befreien wird und so weiter. Und das glauben die, dass das jetzt der sein könnte.
Ja, das ist über den ganzen Film eigentlich Thema.
Das Hauptthema, ja. So.
Aber ist das am Ende oder irgendwann im Laufe des ersten Teils noch irgendwie aufgekommen, ob er das sein könnte? Oder ist das erstmals im zweiten Teil? Das bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, das verschwimmt gerade bei mir.
Ja, also, es ist ein bisschen schwierig, weil eigentlich ja doch schon, weil er macht ja diesen Test mit dieser Box des Schmerzes.
Ah, stimmt, ja, wo er die Hand reinhält. Ja, genau.
Genau, im ersten Teil. Und die rufen ihm dann auch schon was zu, wenn er dort ankommt am Flughafen. beim ersten Teil, wenn er dort ankommt auf Arrakis, dann sind ja dort schon so ein paar Einwohner, die ihn dann so zurufen, und dann wird ihm schon erklärt, dass die irgendwie auf seinen Erlöser warten. Aber es ist nicht so im Fokus wie jetzt beim zweiten Teil, würde ich sagen.
Mhm. Ja.
Aber der Dani hat ja da einige Bücher gelesen von dieser Dune-Reihe, und ich habe auch nur den ersten Teil gelesen, und das ist auch schon jetzt ewig her. Mhm. Aber da, also es gibt schon im ersten Teil auch so Szenen, wo es darum geht, aber wo ich nicht weiß, ob man das dann so checkt, wenn man noch nicht der Hintergrund hat. Also ich glaube, auch wenn man jetzt nach dem zweiten Teil den ersten nochmal sehen würde, dann gibt's, versteht man dann auch schon mehr, denke ich.
Okay.
Ja. Was ja auch mit diesem Test, das ist ja von den Bene Gesserit, nicht? Also
genau.
Und da ist ja das quasi Entscheidende, warum es bei ihm so besonders ist, dass er halt männlich ist. Und normal sind das ja nur Frauen, die da dabei sind. Und,
ja. Diese Bene Gesserit, ja.
Genau, genau.
Also die sind ja quasi die Kirche hinter dem Glauben, könnte man sagen. Und es geht ja dann auch hier im Zweiten ein bisschen darum, also eben was der Dani meinte, wenn das ein männlicher Nachfahr ist, dann geht es eigentlich immer darum, ob der jetzt dieser Erlöser ist. Und deswegen gibt es ja dann auch mehrere im zweiten Teil, die da in Frage kommen. Also der, also Elvis, hier die Figur von Austin Butler, der heißt, ja, der von den Harkonnen, der dort kämpft in der.
Ja, ich weiß schon.
In diesem amphitheatermäßigen Ding.
Genau.
Der ist ja, also der spielt Elvis, deswegen habe ich Elvis gesagt.
Ah, ja.
Der kommt ja auch in Frage, zum Beispiel.
Stimmt, ja. Und, ich muss noch eine Zwischenfrage stellen.
Ja, gerne.
Wenn ihr da jetzt Bücher gelesen habt, diese ersten zwei Filme sind alle noch von den Büchern her im ersten Buch, oder?
Ja, genau.
Genau, genau.
Ja.
Aber zum Beispiel jetzt im zweiten Teil, also wir werden hier schon so in den Spoiler-Part gehen, denke ich, für alle Zuhörer, wie wir das halt immer machen.
ja.
Die Figur Chani, also von Zendaya, die quasi die weibliche Hauptfigur, die ist schon so ein bisschen anders im Buch. Also die ist dann nicht so extrem hinterfragend. Dieses, also im Film hat sie ja schon so die Rolle, dass sie das extrem dagegen ist, dass er dieser Erlöser ist. Sie findet das
genau
auch nicht so. Und das ist im Buch aber anders, zum Beispiel.
Okay.
Ja. Stimmt, also dass er auch eher auf der Seite, dass sie das so voll, dass das so mehr verherrlicht, nicht? Und der Messias halt, genau.
Also die sind dann halt irgendwann einfach so zusammen und dann kämpfen die halt an verschiedenen Fronten und so, wenn ich mich recht erinnere, aber da gibt es nicht so diesen Konflikt, zumindest nicht so groß wie im Film jetzt.
Aha.
Aber an sich ist es schon so, dass das Buch hört schon ungefähr dort auf, wo jetzt auch der Film aufhört. Nur ich kann mich zum Beispiel nicht so erinnern, ob das, oder vielleicht war ich da einfach zu dumm, aber dass das so erwähnt wird, dass er jetzt damit diesen Krieg auslöst quasi, das weiß ich nicht mehr, ob das so auch so klar ist.
Die Visionen, die er dann immer hat, meinst du? Also
nein, dieses ganz am Ende.
Ganz am Ende, ja.
Dadurch, dass er im Thronsaal irgendwie das alles beansprucht und so und diese Kämpfe macht und dann löst er ja so einen intergalaktischen Krieg aus irgendwie. Zumindest habe ich es im Film so verstanden und das habe ich im Buch aber nicht so verstanden.
Ja, das kommt dann auch mehr im zweiten Teil, glaube ich, auf. Also es kann sein, dass da sogar ein bisschen vorgegriffen wird. Das kann wirklich sein. Aber ich kann es halt genau sagen, so stimmt alles.
Das sind halt alles so Interpretationssachen, wie man halt dann, dass man halt irgendwie mehr Licht auf das eine rückt oder auf das andere, aber im Endeffekt ist es das erste Buch, sind die ersten zwei Filme, genau. Und es soll ja nur noch ein Teil kommen.
Angeblich, also, ja.
Ein dritter Teil, der das dann abschließt, der vom zweiten Buch dann ist, aber nicht das ganze zweite Buch irgendwie abbilden soll, sondern auch nur einen Teil davon, aber trotzdem irgendwie ein Ende findet, zumindest ist so in die Richtung.
Okay.
Das kommuniziert, aber das, was ich da auch spannend finde, ist, dass das noch nicht geschrieben ist, so, dass die bei Dune immer das so machen, dass die einen Film rausbringen und dann mal schauen, ob die jetzt noch einen Vertrag kriegen für einen dritten Film und dann irgendwie immer von Null anfangen. Das finde ich schon spannend so.
Ja, Auf jeden Fall.
Also wird es auch wieder ein bisschen dauern wahrscheinlich.
Bis zum nächsten. Ja, bestimmt. Aber ich finde, es mich hat es jetzt im Nachhinein nicht so gestört, diese lange Pause. Aber direkt nach dem ersten war es so ein bisschen, war ich schon so ein bisschen ernüchternd irgendwie für mich, weil da war es auch noch knapper für mich, das Buch zum Film. Und dann, ich konnte das halt nicht so unvoreingenommen schauen. Also ich habe das dann immer ständig so abgeglichen. Wie ist das eigentlich im Vergleich zum Buch? Also so ähnlich wie bei Oppenheimer, aber da hat mir dann Oppenheimer doch gut genug gefallen. Und bei Dune 1 war es so, dass ich so nur an das gedacht habe, ständig irgendwie. Ja, und wie machen sie dann das? Und kommt das noch vor? Und wann hört der Film auf? Und
okay.
Und wie zum Beispiel bei dir, Georg?
Ja.
Hast du den ersten damals gesehen, als der im Kino war oder kurz darauf oder gar nicht oder
wie war das? Ja, den ersten habe ich im Kino gesehen, ja, so wie den zweiten auch. Was für mich immer okay ist, aber ich mag immer lieber Originalton. Wenn es die Möglichkeit gibt, nur leider ist sehr selten bei Filmen, die wirklich erst seit kurzem im Kino laufen, ist es selten, dass dann ein Termin passt, wo Originalton gespielt wird. Also öfter mal schwer zu finden bei uns, finde ich. Ich weiß nicht, wie es bei euch da so war. Aber es ist jetzt, ich habe es nicht so schlimm gefunden, dass ich den jetzt auf Deutsch schauen musste.
Also bei mir.
Bei manchen Filmen finde ich es ziemlich schlimm, aber bei dem eigentlich nicht.
In unserem Kino hier ist es so, dass ich immer. Also wenn jetzt am Donnerstag ein Film rauskommt, dann wird der am Montag auf Englisch gezeigt, einmal.
Okay.
Also, aber es kommt halt drauf an, meistens gibt es eh nur einen Blockbuster und der ist halt dann auf Englisch. Und wenn jetzt aber zwei rauskommen, dann ist es halt so ein bisschen so Glücksspiel, was die jetzt zeigen, weiß man dann nicht genau.
Also nicht beide.
Also zum Beispiel Barbie und Oppenheimer, da gab es dann halt dann einen Montag, wo dann Barbie war und dann den Montag darauf war dann Oppenheimer auf Englisch. Und es kann aber auch sein, wenn jetzt nichts anderes ist, dann, dass sie dann an zwei Montagen den gleichen Film zweimal auf Englisch zeigen. Also diesen Montag und dann nächsten Montag nochmal den gleichen Film. Cool. Aber generell ist so, dass immer Montag ein Film auf Englisch ist und das ist aber auch immer ein großer Film. Also das wird nie jetzt irgendein Arthouse-Film sein.
Okay.
Okay. Ja gut, das ist bei uns ähnlich. Also nur, dass immer. Also es gibt einmal die Woche englische Vorstellungen. Halt auch vom größten Blockbuster, der gerade läuft quasi. Und dann aber auch gleich ähnlich wie bei dir, Fritz, nur aufs IMAX bezogen quasi. Also das dann halt im IMAX-Saal in der ersten Woche nach der Veröffentlichung, immer am Dienstag, glaube ich, am Abend, eine englische Vorstellung halt. Aber irgendwie ist das bei Dune jetzt auch nicht gegeben, also ja.
Ja.
Also bei mir war dann so ein bisschen die Entscheidung, schauen auf Deutsch im IMAX oder halt auf Englisch im normalen Kinosaal.
Klar. Ja. Aber warum hast du die Frage gestellt vorher?
Na, ich wollte eigentlich wissen, wie so deine Beziehung ist zu dem, zu der Reihe oder zu diesem Universum, so in die Richtung.
Ja, ich hab beide wirklich im Kino geschaut. Ich muss sagen, nach den beiden Teilen, jetzt irgendwie würde es mich schon interessieren, wie anders oder auch nicht das Buch eben ist. Es hat ein bisschen das Interesse an dem ganzen Universum in mir geweckt. Aber ich habe schon ein bisschen gelesen und scheinbar gibt es ja mittlerweile da zig Bücher, sehr viele. Wobei ich mir nicht sicher bin, welche jetzt alle wirklich so dazugehören, dass man sie lesen muss.
Also irgendwann hat er auch das
muss ich mir noch anschauen,
glaube ich.
Ja, genau, das ist das Ding.
Also so, genau, was ich empfehlen kann, wären so die ersten drei Bücher vor allem.
Mhm.
Also, da ist es noch so nach am besten geschrieben. Also zum Schluss nimmt dann irgendwer ein bisschen die Qualität ab, muss man sagen.
Am Ende vom dritten, oder wie?
Oder ja,
am Ende von den Büchern?
Na, am Ende vom dritten dann schon. Also, es fühlt sich dann schon mehr so ein bisschen wie Fanfiction an, teilweise.
Okay.
Also,
teilweise
sind Sachen dann schon vielleicht etwas weit hergeholt, so gefühlt.
Okay. Ja, aber ich so an sich, das Universum, finde ich, zu deiner Frage vorher, finde ich auf jeden Fall interessant. Also, wie gesagt, ich bin intrigued. Ich möchte, glaube ich, die Bücher lesen, nicht die ersten drei, ja.
Für mich war es auch so, dass nach dem zweiten Teil jetzt irgendwie so das Interesse zurückkam, dann noch weiterzulesen.
Mhm.
Aber jetzt ist es auch wieder so ein bisschen verflogen mittlerweile.
Okay, bei mir ist genau gleich.
Also direkt danach war es auf jeden Fall größer.
Ich habe jetzt wieder angefangen mit Game of Thrones und dann...
Okay.
Weit ich da komme. Und was vielleicht noch zu erwähnen ist, also wir haben jetzt noch gar nicht gesprochen, wie uns der gefallen hat, so auch im Vergleich zum ersten, aber vielleicht noch was Interessantes. Das ist immer sowas, was aus so einer Filmliebhaberperspektive irgendwie ist, wo ich nicht weiß, ob jetzt mein Papa das auch so sehen würde, aber zum Beispiel für mich ist es so, dass dieser Cast, also die Besetzung schon sehr irgendwie alles Stars sind und alles Leute, die man kennt, also da fast jede Figur, die da irgendwie reinkommt ins Bild, kann man sagen, das ist ja der Huber Franz, den kenne ich ja noch von drei anderen Filmen so. Und
das stimmt, ja.
Wie findet ihr sowas? Also, weil meine Freundin zum Beispiel, die fand das vor dem Film so ein bisschen so vielleicht zu viel quasi, dass
zu viele bekannte Gesichter
jetzt. Ja, so in die Richtung, so dass man schon irgendwie halt alle kennt und dass das aber vielleicht vom Film sowas auch so wegnimmt, irgendwie. Ich kann es nicht so genau beschreiben, aber
also,
dass man ja schon denkt, der Film muss ja gut sein, weil da spielt ja der und der und der mit.
Ach so.
Glaube ich so in die Richtung.
Ich bin da nicht so, also mich stört das nicht so generell. Und hat mich auch da jetzt nicht so gestört. Ich finde, die Rollen haben alle gut, oder die Schauspieler haben alle gut zu den Rollen gepasst eigentlich. Aber ich muss halt dazu sagen, dass mich das generell nicht so stört, wenn da jetzt viel oder wenige bekannte Schauspieler gecastet werden. Mir ist das relativ gleichgültig, muss ich sagen. Würde ich jetzt mal so behaupten.
Mir ist eigentlich ähnlich. Also ich glaube auch, dass der Film jetzt mit unbekannten Schauspielern gut funktioniert hätte, zum Beispiel bei Dune.
Ja,
aber stört jetzt mich jetzt auch nicht, genau.
Ich muss auch sagen, für mich ist es so, dass am ehesten natürlich sowas zustande kommt, dass man sagt, ja, die Figur hatte ja gar keine Zeit oder so. Dass man sich jetzt sagt, oh, ich mag ja die Florence Pugh so gerne und dann ist irgendwie 5 Minuten im Film. Sowas halt.
Ja, könnte man. Aber
was ich gut finde daran sogar, richtig gut, ist, dass es nicht so diese Möglichkeit gibt, dass man irgendwie durch die Besetzung gespoilt wird quasi. Also kennt ihr das, wenn man so Filme schaut, und das kann ich überhaupt nicht mehr, das hasse ich so sehr, dass man irgendwie so einen Krimi schaut und dann ist halt Timothée Chalamet ist halt dann der Gärtner und er kommt nur ganz kurz am Anfang vor. Und dann weiß man aber, ja, der wird der Mörder sein, weil...
sonst hätte...
Ja.
Okay, sonst wäre er nicht
sonst
dabei.
Sonst wäre er da nicht besetzt. Sowas, das finde ich halt richtig dumm.
Ja, vielleicht.
Und das gibt es schon öfter, finde ich, dass irgendwie so Besetzungen schon sowas...
verraten.
Preisgeben, sowas verraten, ja.
Okay. Ja, in dem Fall sind die bekannten Schauspieler auch eher in den Hauptrollen, also eigentlich, ja, stimmt schon, aber keine Ahnung.
Und aber eine Sache noch, was jetzt auch da dazu passt und auch zum vorherigen Thema, zu diesem Buchthema. Es gibt ja hier dann auch diese Szene, wo er seine Schwester sieht. Die Anya Taylor-Joy ist da für 5 Sekunden im Film.
Die Anya.
Und da dachte ich mir auch, ob die nicht schon irgendwie geboren ist im Buch zu dem Zeitpunkt. Ob die da nicht schon dabei ist, wenn die dann den Emperor treffen. Aber das weiß ich
stimmt nicht mehr genau. Ja, das ist auch im zweiten, das ist so.
Also weil, das weiß ich auch nicht, ob man das so checkt im... Das ist etwas, was im Buch schon extrem beschrieben ist, dieses, wenn die Mutter dann das trinkt, und das ist ja nicht gut, dass sie das trinkt, dieses blaue Wasser, dieses Wurmgift oder was das ist.
Genau.
Weil sie halt schwanger ist und dann sie übernimmt ja eigentlich in dem Moment das ganze Wissen und alle Erinnerungen von den was sind die? So Priesterinnen oder so?
Ja.
Von den Bene Gesserit, die davor waren, in diesem Tribe halt dort, und dann geht das aber auch auf das Kind irgendwie über, und dann, wenn die dann geboren wird, dann ist die auch so überkrass, und das wird halt dann wahrscheinlich im nächsten Film vorkommen, denke ich mir.
Vermutlich, ja.
Aber da ist dann auch die Frage, spielt die das dann nochmal? Weil dann müsste das Kind ja schon, also dann müsste es ja einen Zeitsprung geben. Ja. Weil eigentlich müsste ja ein Kind sein, am Anfang noch, logischerweise.
Ja. Ah, ja, ich will gar nicht zu viel sagen, will ich spoilern.
Achso, ja.
Ja.
Wie weit hast du gelesen?
Ich bin jetzt beim 5. Buch gerade.
Beim 5. Okay. Okay.
Und wie hat es euch so gefallen, der zweite Teil, jetzt im Vergleich zum ersten auch und so generell als Film?
Fang du mal an, Dani.
Ja, also mir extrem gut wieder. Das war, ich bin wieder richtig versunken irgendwie drinnen so im Kino. Und ja. Na, einfach. Ich war wieder ziemlich begeistert.
Also ich muss auch zustimmen eigentlich. Ich kann gar nicht jetzt sagen, erste, zweite, die sind mir relativ... Ich glaube, die gefallen mir relativ ähnlich gut eigentlich. Aber ja, ich bin eigentlich ein Fan, ja. Also wirklich, ich mag die... Ich glaube, generell das ganze Universum von dem Film ist... Mag ich einfach. Und so wie er gemacht ist, finde ich auch super, wirklich. Also, ich finde, der ist echt super, super geworden wieder.
Genau, ich finde das so das ganze, wie sagt man, Set-Design, also wie es alles erachtet wird, ist so gut irgendwie.
Total.
Ich sehe es auch so. Also ich finde den zweiten Teil dann schon nochmal besser als den ersten. Also besser. Es ist halt, ich finde, dass der erste schon wirklich so ein großes, so ein Aufbaufilm ist und dass der schon so ein bisschen endet auf einem Punkt, wo es nicht so geil ist, wenn man dann noch 3 Jahre warten muss, wie es jetzt dann weitergeht. Und das ist halt beim zweiten Teil... da passiert, dann wird das alles eingelöst und da passiert was, und der hört auch mit einem offenen Ende auf, aber das ist viel befriedigender offen irgendwie als beim ersten, finde ich. Also beim ersten war auch klar, es wird weitergehen und so, aber ich finde, es ist jetzt halt einfach leichter zu warten auf eine Fortsetzung, als es beim ersten war irgendwie.
Ja, was beim ersten so wirklich
schlecht ist, aber...
Ja.
Ja, stimmt, so ein Aufbau.
Ja.
Und ich fand den Anfang richtig geil, irgendwie. So dieses, also wenn die da durch die Wüste gehen und dann kommen irgendwie ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das die Dings sind, die Harkonnen. Ich glaube, das sind eher so schon vom Emperor, oder?
Ah, die, genau.
Diese Sautaka, also diese, oder wie die heißen.
Genau, so heißen sie.
Und das war richtig cool inszeniert und auch ja, genau das, was der Dani auch schon meinte, so dieses, wie das alles ausschaut, dass man sich, dass man einfach in der Welt drinnen ist und sich nicht ständig denkt, ja, jetzt ist irgendwie dieses Erdmännchen digital wieder. Und ja. Also klar ist das, sind das auch alles Spezialeffekte und den Wurm gibt es nicht in echt und so, das ist schon klar.
Zum Glück.
Aber ich finde es halt irgendwie so, dass man sich so drinnen verliert. Ich finde, in den letzten Jahren gab es wirklich sau viele Filme, wo ich zumindest ständig mir die Effekte anschaue und mir denke, das schaut so
schlecht gemacht aus.
Ja.
Mhm.
Oder das sticht so heraus. Und
also ja, das gab es da überhaupt nicht. Ja, das finde ich auch. Also da war wirklich alles schlüssig und keine Ahnung, es ist, stimmt schon, auch wirklich mit Effekten und so. Also man könnte meinen, man hat sich da wirklich was überlegt bei den ganzen Sachen. Also das ist wirklich, wirklich gut. Finde ich auch.
Und ich finde auch, dass der so eine gute Balance irgendwie hat. Also auch jetzt zum ersten Teil, es gibt da schon Action und es ist jetzt, und das ist auch klar, aber ich finde, es gibt nicht so dieses, dass da jetzt irgendeine Schlacht kommt oder ein Kampf und dann ist es so ermüdend. Also ich finde, ganz oft bei so großen Filmen ist es auch, dass man sich so schaut, ja, okay, der Film dauert noch eine halbe Stunde, okay, jetzt ist so 15, 20 Minuten Schlacht und dann ist vorbei, so, und dann ja, denken sich schon so, ja, okay, und dann schaut man sich das halt an, aber es ist irgendwie nichts, das löst in mir nichts mehr aus, so, und ich finde, dass die hier das vom Timing her auch oft richtig gut schaffen, so. Und ja, ich fand das auch super emotional, wenn der dann den Wurm reitet, das.
Ja, total.
Oh, das hat einfach funktioniert bei mir.
Ja, voll. Auch wenn der Sand da immer so dir quasi, wie wenn du dort sitzen würdest und dir fast beim Gesicht oder in die Augen fliegt, das macht richtig viel aus, wenn, ich weiß nicht, fühlt sich fast so an, als würde man dort sitzen und zuschauen und nicht im Kino zuschauen. Also, ich war wirklich. Ja, wirklich beeindruckt, muss ich sagen.
Ja. Okay.
Genau. Aber dann vielleicht gibt es irgendwelche Kritikpunkte? So. Wenn wir jetzt ganz.
Ich habe schon überlegt.
So lange her, aber ja. Es gibt sicher irgendwas. Also so ganz, ich finde immer was Kleines, wo ich sage. Ja. Ja, aber das hätte man noch
ändern. Ja. Ich muss zugeben, es ist doch schon bei mir auch ein wenig her, ja.
Also, ein bisschen finde ich, hängt es halt jetzt noch ab davon vom nächsten Teil. Also zum Beispiel diese ganze Bene Gesserit Nummer mit der Mutter und so weiter. Wie sehr sie das noch eskalieren lassen und wie sehr sie auf das Ganze noch eingehen im dritten Teil, das würde das nochmal ein bisschen umkrempeln dann vom zweiten Teil, ob man sagt, das ist genug eingeführt oder nicht. Zum Beispiel jetzt, das ist jetzt aber, kann man noch nicht wissen. Und was ich gehört habe, aber was mich nicht so stört, aber was ich halt öfter mal wo eben so in Videos oder so gehört habe als Kritik, ist, dass dieser Emperor, dass der halt einfach so ein Lulatsch ist. Dass der halt einfach dort sitzt in dieser Kutte und irgendwie halt der Emperor ist, aber dass der hat halt keine so Anmut. Ja, ja. Man denkt sich nicht, ja, der ist jetzt noch krasser als die anderen. Aber ich finde, das ist halt, für mich war das im Film halt so die Figur. Für mich war das, musste er nicht noch krasser sein. Das ist ja okay, dass der Macht hat und dann halt trotzdem nichts ausstrahlt. Das finde ich ja okay.
Hat mich auch nicht gestört, nein.
Na, genau, das ist schon mal aufgefallen eigentlich.
Aber sonst, also. Hast du selber was, Dani? Eine Kritik?
Na, nicht wirklich. Also, das wäre so jetzt vom Kino selbst, das war für extrem laut, wo ich ihn angeschaut habe. Aber also das hat wirklich was mit dem Film zu tun, das ist einfach mit Audio
Auftritt. Irgendwann, also ich weiß nicht mehr genau, wann der Punkt ist, aber irgendwann verändert sich das Pacing so ein bisschen. Wenn er das trinkt, das Wurmgift.
Da, du Witz.
Ja.
Da ist dann auf einmal, dann geht alles viel schneller so.
Ja, ja.
Dann reisen die und dann zack, sind die schon dort.
Doch, ja.
Und da ist dann irgendwie alles viel schneller danach. Das könnte man vielleicht so ein bisschen, aber das ist jetzt wirklich.
Ist mir auch nicht so in Erinnerung geblieben, aber ich, jetzt wo du sagst, im Kino ist mir das aufgefallen, ja.
Ja, wir haben jetzt am Schluss gedacht, aber ja.
Aber das ist jetzt wirklich nur, wenn du danach fragst, aber das ja. Finde ich jetzt nicht. Irgendwie als großes Manko.
Und die Lautstärke, wie der Dani gesagt hat, ich glaube mittlerweile, ich weiß nicht, fast überall,
ja.
Dass das so, allein schon, wie es gemischt wird, teilweise, das ist ja unglaublich, was für Lautstärken du brauchst, damit du dann die leisesten Stimmen und Geräusche überhaupt hören kannst, weil das einfach so. Ich glaube, das ist generell ein schwieriges Thema, da kann man lange drüber diskutieren, glaube ich, dass Filme so abgemischt werden, dass man sie teilweise lauter und leiser stellen muss, wenn man jetzt nicht gerade das gleiche System zu Hause zum Hören hat. Und im Kino, wirklich, selbst dort passt es nicht immer. Ich glaube, da kann man sich ewig drüber unterhalten.
Ja. Ich finde, das ist sowas, das verstehe ich auch null irgendwie. Also, das ist so ein Thema, wo meine Eltern früher das schon gemeint haben, ja, man versteht ja nichts mehr und Ding und das passt alles nicht. Und damals war ich nicht noch so typisch so, ihr kennt euch ja nichts aus, das passt.
Yeah.
So. Yeah. Aber heute muss ich sagen, ja, das stimmt voll.
Yeah.
Also echt, also zu Hause merke ich es oft nicht so, weil ich halt fast, also wirklich das meiste im Originalton schaue.
Mhm.
Und dann schaue ich es ja mit Untertiteln.
Ja, okay.
Und dann
lese
ich es ja mit. Und wenn ich es synchronisiert, also zum Beispiel die Brücke habe ich mir angeschaut und synchronisiert, damit ich das so nebenbei schauen kann, weil sonst muss ich das Schwedische und Dänische immer lesen, weil das verstehe ich ja nicht. Und dann, da ist es dann auch im Synchronisierten teilweise besser, so ein bisschen, nicht immer, aber manchmal.
Ja, das ja, stimmt.
Und da merkt man es auch nicht so, aber generell stimmt schon. Ich finde, das ist aber auch kein Argument, dass man sagt, ja, damit das immersiver ist, damit man.
Naja, bis also, zum gewissen Grad verstehe ich schon, dass es Dynamik braucht, so wie bei Musik auch, oder vor allem in der klassischen Musik merkt man es, glaube ich, am stärksten, dass es halt sehr laute Teile und eher leisere Teile gibt, aber. Bis zu einem Punkt, wo ich dann die lautesten Teile mit die wehtun im Ohr und die leisesten dann trotzdem nicht höre, das ist einfach zu extrem, finde ich dann. Aber eine gewisse Dynamik, natürlich, klar, also Explosionen sind lauter und Gespräche sind leiser, aber es ist einfach immer extremer, kommt mir vor. Also,
es ist wirklich so, und dieses Extreme ist das, was es irgendwie ausmacht. Dieses, dass es so Filme gibt, da musst du so ewig laut schalten und dann kommt irgendwie so ein Schusswechsel und dann denkst du dir, meine Nachbarn rufen gleich die Polizei, weil das so laut ist. Aber ich verstehe die gerade noch, wie die reden oder so.
Ja.
Und das ist mir irgendwie zu viel. Also,
klar.
Also es muss ja nicht so sein wie bei Winnetou, wo du denkst, das sind so Platzpatronen irgendwie vom Kirchtag, aber.
Ja.
So ein bisschen, so ein, dass man das halt auch versteht. Und vom Schauspiel zum Beispiel, das finde ich okay. Diesen Teil finde ich ja gut. Also es hängt ja auch davon ab, so ein bisschen, dass die jetzt auch anders gespielt wird als früher. Früher war das irgendwie noch so mehr so wie im Theater, dass man alles so so ausspielt, so ein bisschen künstlich.
Extreme Emotionen und Bewegungen. Also sehr expressionistisch, oder? Heißt das so?
Ja, und auch halt von der Sprache her halt so ganz genau, klar, ja. Und nicht authentisch. Ja. So, das war halt so Filmsprache und heute geht man ja ganz oft in dieses, dass halt dann auch mal was weggenuschelt wird oder man das nicht so genau versteht. Das finde ich okay zum Beispiel, das stört mich nicht so.
Nein, weil das macht es einfach authentischer, wie du sagst, ja.
Stimmt.
Aber ja, also wie gesagt, man kann da eben, glaube ich, drüber diskutieren und wir sind auch ein bisschen darin jetzt abgedriftet. Aber es ist okay. Also wie gesagt, es kann man bekritteln, aber das kann man wahrscheinlich mittlerweile bei jedem Film fast oder bei jedem Blockbuster, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Ja.
Zu einem Film, der irgendwie schon ein Blockbuster ist, aber vielleicht auch nicht, gehen wir jetzt weiter mit Poor Things und das stellt uns mal der Georg vor, was das ist, worum es überhaupt geht.
Genau, also Poor Things ist letztes Jahr rausgekommen, 2023, ist ein Science-Fiction, weiß ich auch nicht, ist es nicht wirklich eigentlich, aber es ist nicht ganz jetzt, es spielt jetzt nicht in der realen Vergangenheit, aber es wirkt so, als würde es halt, ich weiß gar nicht, was für eine Zeit das ungefähr sein soll, irgendwann zwischen.
Es gibt da kein Genre dafür.
Ich glaube, das gibt es nicht so wirklich, ja. Auf jeden Fall ein.
Aus dem United Kingdom ein Film. Frankenstein oder so.
Genau. Regie geführt hat der Giorgos Lanthimos, habe ich mir rausgesucht. Ich weiß nicht, ob man den sonst noch kennt.
Ja, ich habe alle Filme von dem gesehen.
Okay. Ja.
Der hat schon einen Oscar gewonnen für The Favourite, glaube ich, damals.
Das kann sein, ja. Okay. Auf jeden Fall in den Hauptrollen Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo, also da waren schon einige gute dabei auch. Worum geht's? Also der Willem Dafoe ist in dem Film der Godwin Baxter, heißt er. Und bei ihm lebt, wie man am Anfang glaubt, einfach eine Frau, die scheinbar irgendwie eine mentale Einschränkung hat, würde ich jetzt mal sagen. Es wirkt am Anfang so und man bemerkt dann aber im Laufe des Films, und das wird dann auch aufgelöst, dass sie von der Entwicklung her gerade im Kleinkindalter ist und er das quasi erforscht, wie schnell sie sich entwickelt. Und später wird auch aufgelöst. Warum? Weil das eine Frau war davor, die wie hat sie geheißen nochmal? Victoria Blessington, die sich umbringen wollte oder ertränken wollte, indem sie von der Tower Bridge springt in die Themse in London. Und die war zu dem Zeitpunkt schwanger. Und Godwin Baxter ist ein, ich weiß gar nicht, was der genau, er unterrichtet auf jeden Fall so irgendwie Chirurgie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie wird das irgendwann erwähnt, wie das genau heißt, was er unterritet? Er seziert auf jeden Fall. Ja. Er seziert auf jeden Fall Menschen und Tiere und was weiß ich, aber er unterrichtet so auch
am Podium halt.
Und genau. Und der findet diese Frau, wie sie schon tot ist, aber noch irgendwie elektrische Impulse in ihrem Hirn und Körper noch vorhanden sind, entnimmt dann das ungeborene Kind und pflanzt, weil das ein Experiment ist, das er anscheinend schon immer durchführen wollte, pflanzt das Gehirn ihres eigenen Kindes in ihren Körper ein. Und damit ist dann aufgelöst, warum sie im scheinbar Erwachsenenalter sich wie ein Kind verhält und dann entwickelt. Ja, und eigentlich dreht sich dann alles darum, wie sie halt so die Welt entdeckt, eigentlich kann man sagen. Und sich selbst entdeckt und ihren Körper entdeckt. ja, und warum Godwin Baxter das gemacht hat, ist eben aus irgendeinem wissenschaftlichen Interesse. Scheinbar ist er auch als Kind misshandelt worden von seinem Vater, der auch Experimente an ihm selbst durchgeführt hat. Also der ist zum Beispiel gebrandmarkt worden, sein Gesicht ist total entstellt und er kann keine Magensäfte selbst produzieren. Ganz, ganz viele kuriose Dinge passieren da in dem Film. Und ich habe zuerst eben nicht bemerkt, dass der Film eigentlich ein bisschen so ins Science-Fiction-mäßige geht. Ich habe das erst bemerkt, als man dann gesehen hat, die Außenwelt, weil zuerst ja eigentlich nur sein Haus und seine komischen Erfindungen da gezeigt wurden.
Aber da gibt es ja auch schon ganz viele so Tierchen, die irgendwie...
Aber genau, ja, das hat es natürlich verraten schon ein bisschen, ja. Aber ich dachte, dass dieses, ja, wie soll ich sagen, Universum oder diese Welt, in der das spielt, dachte ich, dass die zumindest außerhalb von seinem Anwesen dort
normal ist.
Real, so, ja. So wie wir es kennen, eigentlich ist. Ja, und das habe ich dann erst später bemerkt. Teilweise echt sehr kurios, der Film, aber ich mochte den richtig gern eigentlich. Sehr verwirrend teilweise, zwischendurch auch mal verstörend, aber ja. Wie hat er euch so gefallen? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Habe ich was vergessen, was ganz Wichtiges vielleicht?
Also ich finde, war schon gut zusammengefasst. Also.
Zumindest worum es geht. Ich mag jetzt nicht die ganze Handlung durchgehen. Ob dozierend oder eigentlich für sein Leben gern. Ach so, ja, und sie macht es dann, ihr Interesse in dem Ganzen weckt sich dann auch irgendwann.
Also, zur Handlung, es geht halt dann irgendwann noch darum, dass die Figur von Mark Ruffalo, dass der sie dann so mitnimmt auf seine Weltreise irgendwie und dass sie aber eigentlich genau, immer stimmt. glaubt, dass sie zurückkommt fix und so und aber das ist so der Aufhänger, warum sie dann überhaupt dort wegkommt irgendwie, aber
ja, sie wird halt von ihm quasi auf diese Reise mitgenommen, als sie noch von der Entwicklung her in einem eher Kindesstadium ist, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und im Laufe der Reise wächst sie mental halt heran bis zu einer Erwachsenen, würde ich sagen. Und die ganze Zeit über merkt man halt, wie sie mehr und mehr einfach kognitiv sich entwickelt und dann halt auch bemerkt, dass er halt nicht einfach der beste und was weiß ich und freiste Geist und so ist, wie er am Anfang behauptet hat. Ja.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also für mich dieses von dem der Realismus oder wie das quasi dargestellt wird alles, das ist so ein bisschen, finde ich, wie so, das ist jetzt auch schwer so, das so zu erklären, aber wenn man irgendwie Bücher liest und dann, wie man sich das dann oft vorstellt, also so zum Beispiel Lissabon, ja. Das ist, heißt halt Lissabon und das schaut ja aber null aus, oder so ist ja Lissabon nicht in Wirklichkeit, aber wenn man sich, glaube ich, so Bücher zum Beispiel durchliest, dann hat man oft so eine fantastische Version und so in die Richtung, finde ich, stellt der Film das auch oft dar, so dieses, was es sein könnte irgendwie.
Ja.
Könnt ihr mir so ein bisschen folgen, was ich meine damit?
Ja, ich ist fast noch ärger geworden, dass ich fast so wie in einem Traum irgendwie so ein bisschen. Also,
ich finde das so richtig, man da, keine Ahnung. Mit diesen armen Leuten zum Beispiel, das ist irgendwie wirklich so in einem Traum, dass das so nah aneinander ist und so dieses. Man merkt gar nicht, wie man jetzt in die Situation reingekommen ist und plötzlich ist man irgendwie da, so, das stimmt.
Genau.
Einfach, weil ich es mal hier ansprechen möchte, weil das war sowas, was mir den Film so ein bisschen versaut hat, auch wenn ich es nicht so sehe. Also es gibt halt manche Leute, die den Film sehen und die sich dann dran stören, dass sie ja ein Kind ist eigentlich und dass die das dann alles so ein bisschen als so einen riesengroßen pädophilen Film sehen, weil sie ja ein Kind ist quasi. Und ich sehe das aber nicht so, das kann ich gleich sagen. Also es gibt ganz oft den Vergleich auch, dass Leute sagen, das ist irgendwie so wie Barbie, so in die Richtung. Also wenn man auf Letterboxd geht, dann kommt da zum Beispiel Barbie for mentally ill people oder so. Oder Barbie für Leute, die gerne Björk hören oder this is finally my Barbie oder sowas, okay?
Ja.
Und ich finde, dass es eigentlich genau das ist. Also es geht einfach um dieses... es geht eigentlich super viel um
Patriarchat.
Ja, wie sich Männer so Frauen vorstellen. Und auch die Figur von Mark Ruffalo, da geht es meiner Meinung nach einfach um dieses so Kontrolle und so, dass man halt schon lieber jemanden, dass er halt lieber jemanden hätte, der einfach irgendwie gar keine Erfahrung hat und den er so hinbiegen kann, wie er das möchte und so. Und das ist halt einfach so eine drüber, so eine Metapher, dass sie halt noch ein Kind ist mental und das ist so das, worum es geht. Und
ich finde auch, dass man das so, der Film so verstanden werden sollte. Ja, also das ist auf jeden Fall, meiner Meinung nach, ist das die Message auch hinter dem Ganzen, ja.
Genau. Eben das, Fritz, was du gemeint hast, habe ich mir kurz drüber nachgedacht zum Anfang, aber dann habe ich mir gedacht, ja, okay. Das wird jetzt nicht die Aussage von dem sein und keine Ahnung.
Genau. Ich war auch dann kurz so, ja, okay, jetzt hält er die da fest und sie ist jetzt ein Experiment und er bleibt bei seiner Position. Und ich war dann kurz auch überrascht, dass er, also ich, wenn ich er sage, meinte ich den Godwin Baxter, also der quasi ihr Creator, der sie quasi so geschaffen hat, ich war dann sehr überrascht, dass er sie einfach gehen lässt. Obwohl sie vorher diesen Vertrag aufsetzen wollten, dass er seinen wissenschaftlichen Assistenten, dass sie seinen wissenschaftlichen Assistenten heiratet und dann für immer in diesem Haus bleibt und bei ihnen und so weiter. Also ich war sehr überrascht, dass er sie dann mit dem Mark Ruffalo, Duncan Wedderburn heißt er übrigens, dass er sie dann mit dem mitgehen lässt. Weil er eben sagt, sie ist ein freier Mensch trotzdem. Auch wenn sie ein Experiment war im Endeffekt. Ich weiß nicht, diese Stelle hat mir irgendwie persönlich gut gefallen. Keine Ahnung.
Ja.
Dass er so seine eigenen Probleme, weil er als Kind ja total misshandelt worden ist, dann trotzdem hinter sich lässt und sagt, ja, ich lasse mein Experiment quasi jetzt trotzdem tun, was sie will. Also ich war auch dieser Wechsel fast schon von ihm zu seinem Assistenten, also weil er ja vorher, der war, ja, ich kontrolliere dieses Experiment und wir dürfen sie nicht gehen lassen und der Assistent war so, ja, ach du meine Güte, was läuft da alles falsch und dann war es irgendwie genau umgekehrt, es schlägt dann total um, ja, jetzt hätte ich sie heiraten können und jetzt geht sie und ja.
Und es gibt ja dann aber trotzdem noch die Situation, dass die dann nochmal das wiederholen mit einer anderen Frau. Irgendwann,
ja,
wenn sie dann weg ist,
sie versuchen dann trotzdem noch,
dass sie dann versuchen, das quasi nochmal hinzubekommen, dieses Experiment. Und das.
Ich weiß aber nicht, war das gleiche dann? Ich glaube nicht, dass...
Also oder ich weiß nicht, ob es genau das gleiche ist, aber schon so in die Richtung
irgendwie. Aber wurde da auch das Hirn transplantiert? Das weiß ich nämlich nicht.
Ja, das weiß ich auch
nicht. Wie das hier aufgehört, genau.
Das wird, glaube ich, nicht gezeigt.
Man.
Ja. Egal, auf jeden Fall. Ja, kann man falsch verstehen, den Film natürlich. Weil du vorher gemeint hast, dass viele Leute das so als pädophilen Film sehen. Ja. Wie wir eh schon gesagt haben, die Message liegt woanders, meiner Meinung nach.
Ich finde es halt auch gut, dieses, so wie bei Willi will's wissen, dieses, dass ihr dann irgendwie teilweise das so in Frage stellt, einfach so wie, eben wie ein Kind, so dieses, ja, aber warum ist das so?
Ja, stimmt, auch bei der Szene mit den Armen, ne, das ist so extrem.
Dass das so schlimm ist, dass sie das Geld weggibt, meinst du?
Also nein, dass sie das halt nicht versteht, oder warum das
ist. Also warum die arm sind, generell.
Genau,
ja, okay,
egal was tut, genau.
Ja.
Oder so dieses, wenn die da diesen Streit haben und dann sagt er ihr, was sie sagen, was sie antworten soll immer auf die...
Stimmt.
Was da quasi angemessen ist.
Bei diesem Essen dort.
Ja, genau. Und dann verwendet sie das natürlich absichtlich immer genau falsch.
Natürlich, ja. Ja, es war gerade grandios eigentlich, stimmt.
Ich finde den Vergleich mit Barbie, das macht schon irgendwie Sinn. Der löst schon irgendwie so ähnliche Sachen ein, wo dieses quasi, wo Barbie halt sagt, ja, das sind zwei Welten und dann bei Poor Things ist es halt so, dass eben mit dieser Transplantation gelöst, das finde ich schon okay so. Oder gut. Habt ihr noch was zu Poor Things zu sagen? Poor Things hat was, ach so, die hat ja den Oscar gewonnen. Poor Things hat den, also
Emma Stone
hat
genau.
Den gewonnen für beste Hauptdarstellerin.
Ja, ja.
Also, genau,
Emma Stone. Findet ihr das gerechtfertigt? Zu schnell gefragt.
Ja, ich weiß nicht, ob mir ihr. Natürlich hat sie die Rolle gut gespielt am Anfang des Films. War es für mich nicht ganz.
Also ganz kurz, noch für Production Design und Make-up und Hairstyling, die beiden Oscars haben sie auch noch gewonnen. Die Emma Stone für beste Hauptdarstellerin.
Wusste ich jetzt nicht. Das mit der besten Hauptdarstellerin wusste ich, aber ich meine, ich habe den Film jetzt erst wirklich gestern geschaut. Weiß jetzt nicht, ob das die... Beste Hauptdarstellerin dieses Jahr bei einem Film, weiß ich nicht.
Ich meine, ich finde es irgendwie so ein bisschen schwer, dadurch, dass so eine spezielle Rolle irgendwie ist.
Das ist sehr schwierig.
Die Entwicklung, die sie durchmacht, ist irgendwie schwer zu vergleichen mit so einer normalen Rolle.
Also vor allem ganz zum Beginn im Kleinkindalter finde ich ein bisschen schwierig, ich weiß nicht, da war ich nicht so überzeugt. Aber wie willst du das auch? Ich weiß nicht, ob man das überhaupt besser dann machen könnte. Das ist halt total. Ja.
Also
total subjektiv mich, jetzt.
Ja, es ist generell auch schwer, das so zu vergleichen. So,
ja.
Zum Beispiel bei den Nebendarstellern, bei den Herren, war es ja auch Ryan Gosling als Ken oder Robert Downey Jr. als hier der Dude von Oppenheimer. Also, das ist halt da ist super schwer zu vergleichen. Hier, der steht raus. Ich finde bei. Für mich war es so, dass eigentlich ziemlich klar war, dass es Lily Gladstone werden wird bei den Oscars von Killers of the Flower Moon. Und weil da kam halt noch dazu, dass ich mir dachte, Emma Stone hat schon einen Oscar. Und bei Lily Gladstone war so dieses Thema, dass... ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt negativ ist oder so, aber ich weiß nicht, ob Lily Gladstone nochmal so eine Rolle bekommen wird, wo sie so irgendwie gefordert sein wird und so spielen kann wie bei Killers of the Flower Moon. Und das war halt irgendwie so die Chance, wo man die würdigen kann. Und bei Emma Stone ist es, einerseits hat sie schon was und andererseits ist es klar, dass sie noch in 10 geilen Filmen mitspielen wird. So.
Ja, stimmt. Ja.
Und deswegen war es für mich schon überraschend in dem Moment, aber ich finde schon, dass sie das gut macht, diese, also so viel Wandlung, dieses wirklich diese ganzen Altersstufen durchzugehen, das gibt es fast in keinem Film und deswegen.
Das auf jeden Fall, ja.
Passt das schon, finde ich.
Also ich war mir einfach unsicher irgendwie, aber das wird sich, also wie bei jedem Film, es dauert ein paar Tage, finde ich auch immer, wie man, was für Eindrücke man hat.
Auf jeden aber, Fall.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es total, total schwierig ist, diese verschiedenen Entwicklungsstufen so darzustellen, ja.
Genau.
Also dafür auf jeden Fall.
Dann würden wir den Georg mal verabschieden hier.
Genau, der dritte Film.
Weil wir haben jetzt noch einen Film, den hat er nicht gesehen.
Den habe ich nicht gesehen. Genau. Ich möchte mich nicht spoilern lassen. Ich habe ihn schon ausgeborgt, das heißt, ich muss ihn mir heute eigentlich noch ansehen. Aber ich möchte ihn unvoreingenommen sehen. Daher vielen Dank.
Danke fürs Dabeisein.
Und viel Spaß noch.
Dankeschön. Und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal nochmal.
Genau.
Bis dann.
Ciao.
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 Okidoki.
Ganz ungewohnt, jemanden mitten in der Hauptstadt gehen zu lassen. Obwohl wir es schon hatten.
Aber ist ja auch verständlich dann.
Ja. Ja, also ich finde, es ist auch vor allem wirklich ein Film, wo es passt, dass man sich den unvoreingenommen anschaut.
Genau.
Und so ziemlich relativ wenig weiß. Und zwar ist der letzte Film Anatomie eines Falls.
Genau.
Und der Dani sagt uns jetzt mal, was das ist.
Genau. Ich kann euch vorstellen, und zwar ist das Ganze so ein bisschen eine Mischung aus Familiendrama und Gerichtsdrama, kann man so sagen. Und geht es darin um eine Schriftstellerin.
Mhm.
Und die wird dann so ein bisschen hineingezogen. Also ihr Ehemann stirbt dann, ganz am Anfang vom Film schon.
Mhm.
Und da kommt dann bei der Autopsie heraus, dass halt Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann. Und dann wird halt sie als Hauptverdächtige quasi angeklagt für einen Mordfall, dass sie ihn umgebracht hat. Und eigentlich geht es in dem ganzen Film darum, eigentlich um die Gerichtsverhandlung dann. Also es wird wirklich ziemlich detailliert das Ganze halt beschrieben und dargestellt, was da so rundherum passiert und wie sich das dann halt im Endeffekt auch auf die Familie dann auswirkt. Also genau, da ist dann sonst noch eine wichtige Figur, ist ihr Sohn, der halt auch dann den toten Vater entdeckt, wie er draußen liegt, und der ist dann eben auch in der Gerichtsverhandlung so ein bisschen der Hauptzeuge, was
genau
das Ganze dann, also was dann wirklich fast ein Fall auch entscheidet, ein bisschen seine Aussage dann zum Schluss. Genau.
Also ich weiß auch gar nicht mehr, also nein, beziehungsweise das können wir am Ende dann besprechen, aber das können wir, glaube ich, schon mal kurz komplett nacherzählen, obwohl es normalerweise nicht so nice ist, aber genau, also sie ist halt auch Schriftstellerin, die Hauptfigur, und sie hat halt gerade eine Interviewsituation und dann ist plötzlich so laute Musik von oben und das ist so ihr Mann, der immer so arbeitet, der ist halt auch irgendeine Art von Künstler, und dann müssen die das Interview abbrechen und die Reporterin fährt nach Hause und der Sohn geht mit dem Hund spazieren und dann kommt halt der Sohn, kommt zurück und die Musik läuft immer noch und der Vater liegt aber tot im Schnee. Und dann ist so die Frage, was ist passiert? Und dann geht eigentlich diese ganze Gerichtsverhandlung halt los. Genau.
Genau. Also da muss ich sagen, also bei mir war es so grundsätzlich, also ich habe gewusst, dass es so ein Gerichtsdrama ist und ich bin ja eigentlich wirklich kein Fan davon. Von Gerichtsdrama. Es war auch zum Beispiel bei Oppenheimer, war das einfach, ich weiß nicht, die steigt dann immer irgendwann aus und folgt dem Ganzen nicht mehr so. Aber bei dem war es echt so, dass mich das Ganze ziemlich mitgenommen hat. Also auch emotional. Also es war zwischendurch schon irgendwie bei den Gerichtsszenen so, das war, ja, keine Ahnung, ist dann so ein bisschen langweilig geworden, muss ich sagen, aber dadurch, dass es irgendwie so cool verworben ist mit dem Ganzen, hat es das Ganze ein bisschen gerettet für mich.
Es wird halt dieses gezeigt, dieses, dass es trotzdem da viel eigentlich um so Meinungsmache geht und
ja.
Bei so Gerichtsverhandlungen, dass es da beide Seiten machen halt einfach ihren Job und dann das ist halt nicht so fair, wie man sich das oft vorstellt.
Ja, ich stimme auch gerade da, weil ja, was ist dann die Wahrheit? Genau, also es gibt ja kein Zeugen in dem Fall und man muss halt dann das Ganze irgendwie so konstruieren, ja.
Und auch dieses, dass es geht ja da sehr viel auch um Sprache.
Mhm.
Also wir haben ja vorher schon gesprochen, dass wir sehr viel im Originalton anschauen und das ist was mich mittlerweile auch so ein bisschen stört. Also auch wenn ich das selber mache, aber ich finde, das ist so in die Richtung wie ich lebe ja vegan, das ist fast schon das Gleiche, wenn so Leute sagen, ich schaue ja eigentlich alles nur im Original. Also das ist ein bisschen nervig. Aber das ist tatsächlich ein Film, wo ich sagen muss, das lohnt sich extrem, den im Original anzuschauen, weil es wirklich Teil der Handlung ist, dass die Frau im Film ist Deutsche und der Mann im Film ist Franzose und die leben in Frankreich und die sprechen hauptsächlich Englisch miteinander. Also es ist Teil der Handlung, wie hier gesprochen wird, also wirklich von den letzten 50 Filmen oder so, die ich gesehen habe, ist das der eine Film, wo ich sagen würde, okay, den muss man eigentlich.
Da muss ich etwas beichten in dem Fall.
Ich habe es auf Deutsch gesehen.
Ja.
Aber bitte macht nicht das dann Sinn?
Nein, also
alles in, Deutsch im Deutschen, oder?
Genau, falls man vielleicht als Entschuldigung als Grundaufhalt mit meinen Eltern angeschaut.
Aha.
Und dann ist halt, sie schauen sich halt alles auf Deutsch an und ja. Ja.
Und ist dann alles Deutsch?
Ja, genau. Also ich habe es dann eigentlich erst checkt, dass es vielleicht wichtig wäre. Oder ein wichtiges Beispiel dann bei der Gerichtsverhandlung, wo dann einmal, ich glaube, die Übersetzerin ist, nicht, was dann die Kopfhörer reintun.
Genau, glaub und er ich, spricht ja aber, immer ja. Französisch mit ihr.
Okay.
Nur Französisch mit ihr eigentlich, der Verteidiger. Also nein, der Staatsanwalt oder was das ist.
Genau. Okay, ja. Ja.
Aber Deutsch ist alles Deutsch einfach, oder wie?
Ja, es ist alles Deutsch, genau.
Also es auch, ist alles weil Deutsch. Es gibt ja zum Beispiel das, die Szene, wo die das dann so nachstellen und dann ist irgendwie das, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber ich habe das so in Erinnerung, dass auch, glaube ich, sie dann das Protokoll hat, was die gesprochen haben und das ist aber auf Französisch
ja.
Und dann spielen die das auf Französisch durch, obwohl sie ja auf Englisch das gemacht hat in der Realität.
Ja, nein, das ist alles auf Deutsch, also das geht dann ein bisschen unter, leider. Aber es ist interessant, da kann man, ja.
Also weil, das ist schon so ein großes Thema für mich, weil
ja.
Ich lese zum Beispiel auch gerne im Standard diese so Gerichtsreportagen von Michael Möseneder, der ist immer dort im Gericht unterwegs und der kommt halt dann ganz oft vor, dieses, das im Text steht, der Angeklagte A ist in Österreich geboren oder so und dann hat er aber halt einen Dolmetscher und dann gibt es immer Leute, die schreiben, was? Der ist in Österreich geboren und ist, keine Ahnung, 40 Jahre alt und braucht einen Dolmetscher. Und ich kann das aber schon verstehen. Also zum Beispiel, ich würde mal sagen, dass ich sehr gut Englisch sprechen kann und auch verstehen kann, aber wenn ich jetzt in Großbritannien angeklagt werde, würde ich mir trotzdem einen Dolmetscher holen.
So. Ja, genau, aber da geht es ja dann auch wirklich um die Bedeutung von Wörtern, nicht? Ob du jetzt sagst, ich komme im Film auch vor, ob du jetzt sagst, wie, also wo sie quasi ihre Aussage so ein bisschen durchspielen am Anfang mit dem Anwalt, weil er sagt irgendwie, nimm nicht dieses Wort, sondern sag nur das und das wäre halt bist du uns dann auf einer anderen Sprache, die ich irgendwie beteiligen musste.
Und weißt du noch, wie sie dann freikommt? Was, warum? Also ist das mit einer Jury oder das weiß ich nicht mehr genau.
Ja, irgendwie ein Geschworenengericht oder so, ich kenne mich da nicht gut aus, leider.
Aber der Sohn macht nochmal eine Aussage, oder? Und was ist der
genau. Kurs? Genau, also sein Ding hat er dann quasi so ein Experiment gemacht mit dem Hund, genau, weil das hat sie ja so als Selbstmordversuch von ihrem Ehemann halt anbracht in der Gerichtsverhandlung. Mhm. Und das war, glaube ich, nicht so wirklich glaubhaft irgendwie zuerst. Oder da soll es so rüberkommen, nicht? Und der Sohn, genau, hat dann das Experiment nachgemacht. Also er hat dem, das schwer zu erklären. Also der Mann hat das Ganze dann erbrochen. Und
der Hund der Sohn, hat das gegessen.
Und genau, der Hund hat das gegessen. Genau. Und der Sohn hat das nachgestellt, ja, indem er halt dem Hund dann da das Aspirin, was der halt genommen hat, in Überdosis halt, indem er das, dem das gefüttert hat, genau. Und das war dann, glaube ich, das, ja. Und halt der Sohn selbst hat halt irgendwie dann auch seine Sicht einfach gesagt, also was er selbst glaubt, ob jetzt seine Mutter da eine Mörderin ist oder ob der Selbstmordversuch ja wahrscheinlicher ist.
Und ja, jetzt der massivste Spoiler, und das ist wirklich was, was ich super interessant finde. In so einem Film, wenn das jetzt mir jemand erzählen würde, mich würde das super stören, dass man nicht weiß am Ende, wer, ob sie das war oder nicht. Aber ich fand sie okay. Ich fand sie echt okay. Ich finde, für mich hat es funktioniert. Aber weil es eben um die ganzen Themen geht, die wir eh schon besprochen haben, auch dieses, dass sie ja dort so dieses Familiäre, was man von Frauen erwartet und von wie man sich eine Beziehung vorstellt und all das finde ich, und es kommt ja dann auch so ein Streit zwischen den beiden raus, so ein Tonband wird vorgespielt und ich fand es okay in dem Film, dass man es nicht erfährt, aber es ist natürlich irgendwie schwierig, weil auch hier bei Letterboxd, der erste Satz, did you do it?
Ja. Nein, ich finde, es passt da auch. Das ist irgendwie selbst, weiß ich, im ganzen Film irgendwie so in der Situation, dass man sich irgendwie darüber Gedanken macht, nicht? Und ja, ich weiß gar nicht. Vielleicht wäre es wirklich schlechter, wenn es dann so, also ja, aber jetzt wirklich, also ich glaube, es wäre richtig schlimm, wenn zum Schluss dann so eine Rückblicksszene kommen würde, wo dann zeigt wird, wie es wirklich passiert ist. Das wäre, glaube ich, wirklich nicht gut gewesen.
Und es gibt ja auch im Film, gibt es ja dann auch manchmal so Rückblenden, wo dann aber rauskommt, dass das keine richtigen Rückblenden sind, sondern es hätte so sein können.
Genau. Quasi. Genau. Na, das hat schon so passt, weil es war so irgendwie zufriedenstellend. Also, so dann. Es wird ja sogar angesprochen ein bisschen im Film. Nicht? Also, ist es dann wirklich so wichtig, ob jetzt. Also, wenn es gewinnst, quasi, wenn es freigesprochen wirst, geht das Leben halt trotzdem gleich weiter irgendwie und ja.
Ja, also, ich finde eben, diese ganzen Themen kommen halt dadurch mehr raus. Also, zum Beispiel auch am Ende, wenn die dann freigesprochen sind und dann da ist ja immer so eine Spannung irgendwie zwischen ihr und ihrem Verteidiger und dann habe ich mir ständig gedacht, hoffentlich kommt da jetzt nicht irgendwas raus noch, so ein Skandal, dass die jetzt da küssen und dann gibt es irgendwie ein Foto davon und dann so die Überschrift die weiße Witwe von
stimmt.
Der Verteidiger oder so. So dieses, wie viel man da falsch machen kann und so, dieses das gesellschaftliche Bild und so weiter. Also ich glaube, das wird alles ein bisschen verloren gehen, wenn dann am Ende rauskommt, sie hat den umgebracht oder das war wirklich 100% Selbstmord oder so. Dann ist irgendwie so abgeschlossen und dann hat man irgendwie nichts zum drüber sprechen und dadurch gehen, aber die Themen sind dann mehr im Fokus, finde ich.
Genau, sonst wäre es wirklich mehr so Krimi gewesen einfach. Was ich mir am Anfang auch kurz gedacht habe, so, wird das jetzt wirklich so ein, fast so typisch Krimi-mäßig halt, weißt du schon.
Did you einfach. Do it?
Ja, genau. Genau. Nein, also ich war echt, ich habe davon irgendwie für mich zumindest subjektiv schlechte Erwartungen an den Film bis zum Schluss richtig emotional mitgenommen und eine ziemliche Reise durchgemacht.
Ja.
Ja.
Und es war ja nicht nur Sandra Hüller dann nominiert für den Oscar, sondern auch der Hund war dort auch bei der Oscar-Verleihung.
Echt? Okay.
Und der hat sogar applaudiert.
Oh Gott.
Aber da, da ist dann rausgekommen, da gab es dann Behind-the-Scenes-Material, da gab es einen Typen, der mit Pfoten unter dem Sessel saß vom Hund und okay. quasi das so dargestellt hat, als würde der applaudieren. Und das haben die dann halt im Nachhinein so reingeschnitten. Quasi live in die Aufzeichnung. Es ist nichts mehr echt heutzutage. Nicht nur bei Live-Sendungen.
Nichts trauen dann.
Ich fand den auch. Ich finde, das ist auch so ein Film, den kann jeder sich irgendwie anschauen. Keine Ahnung. Also, zum Beispiel, weiß ich nicht, ob das so der beste Vergleich ist, aber wenn einem dieser Film, den wir vor ein paar Folgen besprochen haben, mit der Schlange, May December zum Beispiel, wenn einem der gefällt, glaube ich, dann kann man sich den Anatomie eines Falls auch gut anschauen. Auch wenn das ganz andere Filme sind, aber...
Ja, es hat auch... Ja.
Es hat schon so ein bisschen auch dieses... Dass eigentlich nichts aufgelöst wird, dass es um das gar nicht geht, sondern dass alles, was dazwischen den Zeilen passiert, eigentlich das Wichtige ist.
Und schau auch so dieses Beziehungsthema und ist schon auch drin und ist ganz schlecht. Ja.
Genau.
Ja. Und er hat ja dann auch einen Oscar gewonnen, oder? Also fürs beste Drehbuch. Oder? Oder
ich bestes Originaldrehbuch. Oscar haben sie gewonnen.
Ja.
Anatomie eines Falls. Also generell, ich schaue das kurz nach, aber Sandra Hüller, die haben wir jetzt vorhin bei dem Thema ganz rausgelassen, die war ja für zwei Filme nominiert sogar. Also beziehungsweise okay. zwei Filme von ihr waren nominiert, wo sie dabei ist, zwar Anatomie eines Falls und Zone of Interest. Dieser KZ-Film, wo sie dort wohnen, direkt neben.
Ah.
Und sie ist schon sehr gut und sie hat das schon auch verdient, aber für mich war es irgendwie auch klar, leider in dem Jahr, dass das nichts wird.
Ja.
Da war die Konkurrenz einfach zu groß und der Oscar ist ja trotzdem ein amerikanischer Filmpreis und dann...
Ja, ist mir immer ein bisschen benachteiligt, so gesehen, gell?
Bestes Originaldrehbuch, genau, das ist der eine Oscar, den sie dann gewonnen haben.
Ja. Ja. Findest du das verdient, oder?
Ja. Ich finde es auf jeden Fall, finde ich schon verdient. Also, das Lustige ist, die hat das ja mit ihrem Mann geschrieben. Die Regisseurin hat das Drehbuch irgendwie mit ihrem Mann geschrieben und ist schon ganz lustig so. Und ich finde es schon, das ist schon so eine Story. Das kann auch langweilig sein, das kann auch so eben dann darauf hinauslaufen, dass man am Ende sagt, ja, jetzt ist nichts aufgelöst, eigentlich ist es
so. Genau so, ja.
Also weil, ich habe mal so einen, ich glaube, das habe ich im Podcast schon mal erwähnt vor kurzem, aber vielleicht auch nicht, so einen Tatort gesehen, wo der auch auf Original, also auf realen Begebenheiten passiert hat. Also nicht, dass jetzt hier Anatomie eines Falls auf was Realen passiert, aber der Tatort hat auf jeden Fall auf Realen passiert. Und dann kam am Ende einfach eine Texttafel. Ja, der Mörder, es wurde noch 5 Jahre ermittelt, der Mörder konnte nie gefasst werden.
Okay,
dann denkst du, ja, danke, geil. Mich hat es ein bisschen erinnert an meine Lieblings-True Crime Dokumentation The Staircase.
Okay, habe ich es nicht gesehen, aber...
Da geht es halt um so eine Frau, die halt umkommt im Stiegenhaus Oder beziehungsweise Staircase, ja, es ist halt einfach so eine Stiege und ja. Im Haus einfach ganz normal in seinem Einfamilienhaus und dann der Mann wird halt angeklagt und
okay,
also, dann geht es halt auch ja. Die ganze Zeit darum, ob er das jetzt war oder nicht und die, ja. Und die Verteidiger, die so Crime Scene Analysten, mhm. die sagen halt eigentlich, das kann schon so passieren, dass sie einfach da runtergefallen ist oder vielleicht war auch ein Einbrecher oder so und die anderen sagen, es ist ganz klar Mord und so in die Richtung geht es hier auch.
Ja, okay, ist wirklich, ja.
Und es wird dann natürlich auch bei der Dokumentation gibt es dann auch ein Urteil, aber es gibt Spoiler hier für The Staircase, sonst bitte abschalten. es gibt nie eine wirkliche Auflösung. Also man muss halt einfach selber dann entscheiden, ob man glaubt, dass es war oder nicht. Und es gibt auch eine HBO-Serie dazu, eine mit Colin Firth, also mit einem gespielten Personen fiktionalisiert, aber die habe ich noch nicht gesehen. Klar. Aber vielleicht schaue ich es mir an.
Okay. Ja, mich hat es da ein bisschen an, also jetzt nicht wirklich erinnert, ich habe nur zwischendurch mal kurz an die Amanda Knox gedacht, die kennst.
Ja.
Genau. Als ob es dann so in die Richtung vielleicht gehen könnte, dass sie halt dann zu Unrecht verurteilt wird, irgendwie. Hätte auch sein können.
Also, ja, ich finde eben dieses, auch bei Amanda Knox geht es ja super viel um diese, welche Beweise gibt es wirklich?
Ja,
und das ist halt hier das Gleiche irgendwie, dass du weißt halt nicht, sie könnte das schon sein. Sie könnte wirklich Mörderin sein, aber wir wissen es halt nicht.
Cool aus, genau.
Ja. Okay. Ich würde sagen, dann sind wir hier am Ende. Wollten wir noch was über die Oscars? Das letzte Mal war noch vor den Oscars. Gab es irgendwas Überraschendes für dich?
Stimmt. Boah, ich brauche nochmal die Liste. Jetzt ist schon wieder so lange her.
Ich könnte ja schauen, ob ich, wie viel ich erraten habe.
Ah, genau, mit dem Rateding.
Ich habe das jetzt hier nicht, den, wer da wirklich gewonnen hat.
Ja, aber kurz.
Also ich glaube, Oppenheimer war so der Gewinner des
genau.
Abends. Ja, ich glaube, Barbie hat nur einen Oscar
für den Song,
das war's.
Genau, das hat mich schon ziemlich überrascht. Also, dass da irgendwie alles an Oppenheimer geht, war, also hätte man jetzt erwartet.
Also, ich fand insgesamt die Preisverleihung mit Jimmy Kimmel und so, es war halt sehr, es gab irgendwie nichts, was super überraschend war oder so, aber ich war mit den Preisen schon zufrieden, wer jetzt das gewonnen hat insgesamt. Mhm. Und ich weiß nicht, im Vergleich zu früher, ich merke auch, dass das viel öfter ist in letzter Zeit, dass ich Filme anschaue und die richtig geil finde. Und dann so 2-3 Monate später ist es mir so komplett egal.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also, ich habe das Gefühl, früher war es viel öfter, dass ich was schaue. Also mir geht es jetzt hier um neue Filme. Dass ich was schaue und dann denke ich, wow, Inception. Und wenn mich dann ein halbes Jahr später jemand fragt, dann sage ich, ja, Inception musst du dir unbedingt anschauen. Und dann, so wie Oppenheimer, ich fand den schon richtig gut und ich habe mich ja auch richtig darauf vorbereitet, das ganze Buch gelesen und Ding und war dann voll im Thema drinnen. Und wenn mich jetzt jemand fragt, ja du Oppenheimer, muss ich das gesehen haben? Keine Ahnung, es ist irgendwie, das ist alles, das ist dann so vorbei, das Thema ist irgendwie durch, die Aufmerksamkeit war so gebundelt, da war so ein Hype drum und dann ist es so ein bisschen egal. Ich glaube, das braucht dann wieder mehr Zeit im Vergleich. Ich glaube, dann in 2-3 Jahren kann man dann wieder drauf zurückblicken, aber so zwischendrin ist es teilweise für mich so, dass es dann so eine Leere da ist, dass ich irgendwie keine Meinung mehr habe dazu.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Immer bei mir ist irgendwie meistens dann eher bei Filmen so, wo ich vorher schon voll gehypt bin oder mich auch schon voll drauf freue, da ist dann meistens eher so, dass dann nachher irgendwie komplett weg ist. Aber wenn es irgendwie was ist, was ich gar nicht im Blick gehabt habe und was mir dann aber extrem gut gefällt, dann bleibt es irgendwie länger.
Mhm.
Weiß nicht. Ja.
Ja, ich bin auch schon gespannt jetzt bei Civil War zum Beispiel, den wir ja vielleicht höchstwahrscheinlich besprechen das nächste Mal. Da ist es zum Beispiel so, dass das alles relativ kurz war. Also ich habe jetzt nicht den Riesenhype. Ich mag schon Alex Garland ziemlich gerne, aber ich habe mir jetzt den Trailer nicht tausende Male angeschaut oder so, sondern der kommt jetzt schon nächste Woche und dann schaue ich da mal rein und dann...
Ja.
Das finde ich irgendwie besser als so, wenn man wirklich so ewig lang darauf hinwartet, so wie bei Avatar 2 oder so, dann jetzt endlich ist es soweit, 10-mal verschoben und 13 Jahre später kommt endlich Avatar 2 und dann ist es so egal irgendwie.
Ja.
Okay. Ich würde sagen, wir hören hier mal auf mit der Aufnahme. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns wieder.
Ja.
Und danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal. Genau.
Ciao.
Tschüss.
Hoffentlich ist das von Georg jetzt da.